Vielen Dank für die Begleitung und auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst heute Morgen hier in der FEG. Mit diesem heutigen Sonntag beginnt ja unsere fünfwöchige Kampagne, in der wir uns überlegen gemeinsam, wie kommen verschiedene Kennzeichen lebendiger Gemeinden in unserer Gemeinde vor. Und da haben wir gesagt, 5 Wochen lang, das ist uns wirklich wert, mal genau zu untersuchen, was ist so die Ausprägung unserer Gemeinden und was macht lebendige Gemeinden auf der ganzen Welt denn letztlich aus? Und da gibt es 10 verschiedene Kennzeichen und die ersten 5 werden jetzt in diesen vor uns liegenden Wochen beginnend ab heute gemeinsam besprochen. Wir halten es für sehr bedeutsam, dass wir uns immer wieder diese Frage stellen, was macht unsere Gemeinde lebendig? Und wohin möchte Gott, dass wir uns weiterentwickeln? Denn auch für die Gemeinden gilt dieses Gesetz der Entropie. Das heißt, wenn man nichts tut, wird die Gemeinde sich letztlich auflösen. Auch Gemeinden sind diesem Prozess unterworfen, dass, wenn nicht aktiv irgendwo eingeschritten wird, eine Gemeinde so nach und nach erstarrt, leblos wird, verknöchert, lieblos wird und sich dann schließlich auch von Gott völlig entfernt und damit auch dem Untergang preisgegeben ist. Und so haben wir bereits im April begonnen zu untersuchen, in welche Richtung möchte Gott, dass wir uns weiterentwickeln. Da hatten wir ein paar Gemeindeabende, manche waren hier dabei. Und jetzt sollen in diesen 5 Wochen diese Kennzeichen nochmal erläutert werden, untersucht werden, dass jeder Einzelne überlegen kann, wie kommt das bei uns in der Gemeinde vor. Und wie kommt das in meinem persönlichen Leben vor? Denn wir haben auch festgestellt, dass wir eine Gemeinde nur in der Weise verändern können, wie ich bereit bin, mich selber zu verändern. Denn auch mein persönliches Christsein, mein persönlicher Glaube steht immer in der Gefahr, ebenfalls lasch und leblos und lieblos zu werden, abgestanden und damit auch letztlich tot. Das heißt, wir versuchen deswegen auch in unterschiedlichen Ebenen diesen Kennzeichen entlang zu gehen. Im Gottesdienst, den wir uns alle miteinander treffen, ist sicher das größte Ereignis. Dann möchten wir aber auch diese Themen in die Hauskreise hineintragen, dass jede Kleingruppe in unserer Gemeinde innerhalb dieser Woche auch überlegt, wohin möchte Gott uns weiterlenken. Und in der persönlichen Stille, wenn jemand die Bibel liest, sind es ebenfalls dieselben Texte, die auch sonntags und in den Kleingruppen vorkommen, dass jeder persönlich mit der Frage vor Gott steht, Gott, was möchtest du mir weitergeben, im Blick auf dieses jeweilige Kennzeichen. Deswegen eine herzliche Einladung. Und für diese ganze Kampagne von 5 Wochen gibt es ein Begleitheft, das helfen soll, das Ganze intensiver zu machen. Wer noch kein Begleitheft hat, draußen im Foyer auf dem Holzbriefkasten liegen noch einige Kopien. Wenn die ausgehen sollten, durch den großen Andrang, sagt mir einfach schnell Bescheid und ich werde dann im Laufe der Woche noch, also so schnell wie möglich, noch welche nachdrucken und euch dann zukommen lassen auf irgendeinem Weg. Also von daher, an dem Heft soll es nun wirklich nicht scheitern. Heute nun, wie gesagt, wenden wir uns dem ersten Kennzeichen zu, dass Gemeinden, die lebendig sind, die von Gott gebraucht werden, auf der ganzen Welt auch ausmachen. Die weiteren 4 werden noch kommen und dann die anderen, die Nummer 6 bis 10, werden dann im Frühjahr des nächsten Jahres 2014 an sich anschließen. Aber heute soll es darum gehen, dass wir herausfinden, wie kann es geschehen, dass auf der ganzen Welt in lebendigen Gemeinden Gottes Wort im Zentrum steht. Ist die Bibel doch schon so wirklich uralt? Und dennoch ist es ein Markenzeichen lebendiger Gemeinden, dass Gottes Wort im Fokus ist. Die haben sich gerade nicht davon verabschiedet, weil sie gedachten, okay, altes Buch, moderne Gemeinde passt nicht. Also wir möchten modern sein, deswegen altes Buch lassen wir hinter uns. Es gibt modernere Ausgaben oder sowas. Nein, sondern lebendige Gemeinden halten unbeeindruckt an Gottes Wort fest. Gottes Wort steht im Zentrum dieses Gemeindelebens. Und das hört sich dann ungefähr so an, wie es der Autor des 119. Psalms ausgedrückt hat. Ich möchte stellvertretend für den ganzen Psalm, der ja 176 Verse hat, nur mal ein paar 9 Verse herausgreifen. Und dann wird schon alles deutlich, worum es heute gehen soll. Sie können es gerne mitlesen, hier vorne an der Leinwand oder auf den Infoblättern. Da ist dann auch in englischer Sprache abgedruckt. Psalm 119, die Verse 97 bis 105. Da wird es folgendermaßen ausgedrückt. Wie sehr liebe ich dein Gesetz. Den ganzen Tag
denke ich darüber nach. Gerade weil es mir immer gegenwärtig ist, bin ich meinen Feinden an Klugheit überlegen. Ich habe mehr begriffen als alle meine Lehrer, denn ich mache mir ständig Gedanken über deine Ordnungen. Ich gewinne noch mehr Einsicht als alte Menschen mit ihrer Lebenserfahrung, denn ich habe mein Leben nach deinen Geboten ausgerichtet. Nie bin ich vorsätzlich krumme Wege gegangen, denn stets befolge ich dein Wort. Ich habe deine Belehrungen gerne angenommen, denn einen besseren Lehrer als dich gibt es nicht. Dein Wort ist meine Lieblingsspeise. Es ist süßer als der beste Honig. Dein Gesetz macht mich klug und einsichtig. Deshalb hasse ich jede Art von Falschheit. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Soweit nur stellvertretend für den ganzen Psalm 9 ausgewählte Verse. Insgesamt hat der Dichter also 176 Verse gedichtet und die jeweils in 22 Strophen zusammengefasst. Immer 8 Verse machen eine Strophe aus. Und dann 8 mal 22 kommt man auf 176 verschiedene Verse. Und dann diese 22 Strophen beginnen dann jeweils 8 Verse lang mit demselben Anfangsbuchstaben des hebräischen Alphabets. Also die ersten 8 Verse beginnen mit dem hebräischen Buchstaben Aleph. Und dann geht es immer weiter bis dann die letzten acht Verse mit dem Buchstaben Tet aufhören, den letzten Buchstaben des Alphabets. Also eine unbeschreiblich kunstvolle Ausdrucksweise, die der Psalmschreiber hier gewählt hat. Jeder einzelne Vers von diesen 176 beschreibt nun, was für eine Bedeutung Gottes Wort im Leben von diesem Dichter, der uns namentlich nicht bekannt ist, einnimmt. Er staunt so über Gottes Wort, dass er sich hinsetzt und dichtet und reimt und versucht, da irgendwo eine kunstvolle Gestalt zu finden, weil er sagt, wow, das ist so genial, einmalig schön Gottes Wort zu haben. Dem möchte ich mich wirklich mit all meiner Kreativität hingeben. Ein Meisterstück für Songwriting. Dichterisches Kunstwerk ohnegleichen. Es hat mehrere Bedeutungen. Ganz praktisch die Bedeutung, eben weil es nach dem Alphabet geht, kann man sich die einzelnen Strophen besser einprägen. Die Hebräer, okay, die Deutschen, da muss man sich ein bisschen Mühe machen, diese 176 Verse auch auswendig zu lernen. Aber es gibt tatsächlich Leute, die haben das gekannt. Aber durch dieses ABC kann man sich dann immer wieder überlegen, okay, wie viele Verse für A habe ich bereits, welcher fehlt mir noch? Und dann macht man das Ganze, den ganzen Psalm so durch. Die andere Bedeutung ist die, es werden ja alle Buchstaben des hebräischen Alphabets hier beschrieben. Das heißt, für alle Buchstaben gibt es mindestens 8 Gründe, die dafür sprechen, Gottes Wort ins Zentrum zu rücken. Für jeden Buchstaben. Das heißt aber auch, für jede Lebenssituation, für jede Lebenslage, für jedes Lebensalter, für alles ist Gottes Wort eine Fundgrube, ist Gottes Wort sein lebendiges Reden an mich ganz persönlich. Gott spricht in jede Situation, in jeden meiner 365 Tage meines Lebens hinein. Sein Wort ist ausreichend, um mich persönlich darin wiederfinden zu können. Gottes Wort zum Leben, so mein erster Punkt, den ich überschrieben habe. Mich begeistert geradezu diese Ausdrucksweise, die in dem Psalm vorkommt, im Vers 103. Dein Wort ist meine Lieblingsspeise. Es ist süßer als der beste Honig. Jetzt denken Sie mal für einen Augenblick mal an Ihre Lieblingsspeise, an Ihr Leibgericht. Haben Sie es? Okay, also das... Jeder hat so seine persönlichen Favoriten, ja. Und jetzt, Sie spüren wahrscheinlich, wie der Speichelfluss angeregt wird, wie Sie es kaum mehr erwarten können, dann gleich nachher an den Grill zu sitzen, um Ihr Lieblingsgericht zuzubereiten. Es ist ja wirklich köstlich. Da läuft einem ja richtig, wirklich das Wasser im Mund zusammen. Und jetzt sagen Sie mal, dieses Lieblingsgericht im Blick auf Gottes Wort hört sich dann so an, ja. Dein Wort ist für mich ein Cordon Bleu mit Pommes. Hat was, oder? Oder jetzt die vegetarische Variante. Deine Gebote sind für mich Tofu mit Gurkensalat.
Ah ja, manche, wenige nicken, ja.
Oder dein Rat ist für mich eine Tasse frisch gezapften Latte Macchiato.
Gezapft? Ah ja, okay.
Oder ein edler, erlesener Tropfen Holundersirup. Ein Birchermüsli, ein Teller Spaghetti Bolognese oder was auch immer. Dein Wort, Gott ist so köstlich wie meine Lieblingsspeise. Das Leckerste, was meinen Gaumen verwöhnen könnte.
Und es ist schon klar, dass jede Lieblingsspeise einfach zur Entfaltung, erst dann zur Entfaltung kommt, wenn ich sie esse. Die Vorstellung ist schon mal schön, ja, aber die dann nachher im Gaumen zu spüren, im Mund langsam zu einem führen zu können, hat dann nochmal eine andere Qualität. Genauso verhält es sich auch mit Gottes Wort. Gottes Wort will in mein Leben aufgenommen werden. Es ist zum Leben gemacht. Nicht einfach nur, um meinen intellektuellen Verstand ein bisschen anzuregen und herauszufordern, sondern Gottes Wort gehört in mein Leben hinein, in den Alltag. So sind es für mich persönlich immer ganz zwei entscheidende Fragen beim Bibellesen. Und die nehme ich mir schon seit vielen, vielen Jahren vor. Immer dieselben Fragen. Die erste Frage, wo kommt in diesem Bibeltext Jesus vor? Und die zweite Frage, wo komme ich vor in diesem Bibeltext? Wie begegnet Jesus mir? Was möchte Gott mir persönlich jetzt durch diesen Bibeltext weitergeben? Was ist ihm wichtig für mich? Was möchte er mir sagen für meine konkrete Situation, für meine Fragen, die ich in diesen Text mit hineinnehme? Ist es eine Ermutigung? Oder eine Antwort auf eine ganz konkrete Fragestellung? Ist es eine Korrektur? Ein bestimmter Impuls zu handeln oder etwas zu tun? Oder eine Frage, um weiter darüber ins Nachdenken zu kommen. Eine Herausforderung für einen ganz konkreten Entschluss. Was auch immer. Gottes Wort gehört in mein Leben hinein, um seinen Wert auch in meinem Leben drin voll entfalten zu können. Das hat auch Paulus ähnlich formuliert, also seinem Freund Timotheus gegenüber mal so seine Haltung Gottes Wort gegenüber ausgedrückt hat. Ein paar Verse waren bereits genannt worden durch die Schriftlesung vorhin. Ich möchte es nochmal lesen, weil die sind so bedeutsam. Da schreibt Paulus dem Timotheus, darum bitte ich dich, halte an dem Glauben fest, so wie du es gelernt hast. Von seiner Wahrheit bist du ja überzeugt. Schließlich weißt du genau, wer deine Lehrer waren. Außerdem bist du von frühester Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut. Und jetzt kommen uns ein paar Argumente, die dafür sprechen, sich diesem Wort immer wieder neu auszusetzen. Sie zeigt dir den einzigen Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, unsere Schuld einzusehen, uns von Grund auf zu ändern und so zu leben, dass wir vor Gott bestehen können. Sein Wort zeigt uns, wie wir als veränderte Menschen fähig werden, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Das ist Paulus. Die Bibel ist also bewusst so vielseitig geworden in den ganzen unterschiedlichen Stilen, in den vielen Kapiteln, die die Bibel ausmacht, um jedem Einzelnen auch mitzuteilen, Gott spricht zu dir in deine Lebenssituation. Jeder einzelne Mensch kann sich in der Heiligen Schrift wiederfinden. Da werden keine Helden hochstilisiert, sondern es ist geradezu bestechend, wie ungeschminkt und wie ehrlich die Hauptakteure in der Bibel beschrieben werden. Da kann sich jeder auch in seinen tiefsten Tiefen wieder entdecken. Und gewinnt den Eindruck, Gott spricht zu mir ganz persönlich. Nie wurde versucht, dass negative Seiten der Menschen verborgen werden oder übersehen werden oder ignoriert werden, sondern ganz offen und ehrlich spricht die Bibel auch über solche dunklen Stunden bei ihren Hauptakteuren.
Es werden auch völlig verschiedene literarische Gattungen verwendet in der Bibel, weil Gott ganz genau weiß, wie unterschiedlich die Menschen sind. Manche werden durch geschichtliche Berichte, die es in der Bibel ebenfalls gibt, stärker angesprochen. Andere finden sich verstärkt wieder in der Poesie, zum Beispiel in den Psalmen oder in den Sprüchen. Wieder andere erkennen sich mit ihrem Leben in den Gleichnissen oder Allegorien der Bibel, weil sie da immer wieder drüber nachdenken und merken, das trifft jetzt ganz neu auf mein Leben zu. Von dieser Seite habe ich das noch gar nie wahrgenommen. Andere verschlingen dagegen die Lebensbilder der Bibel, wie richtig spannende Romane oder Tagebücher, wie das Buch Nehemia zum Beispiel. Für andere ist es spannend, sich in die persönliche Korrespondenz von Paulus und den Gemeinden und Freunden, die seine Briefe bekommen haben, hineinzudenken. Und schließlich sind es für manche die prophetischen Worte der Bibel, die es ihnen angetan haben. Für jeden ist irgendwas dabei, das seine Persönlichkeit am stärksten ansprechen kann. Und ich finde es immer wieder bereichernd und geradezu auch herausfordernd, über meine persönlichen Vorlieben und Neigungen hinaus mich anderen Stilen zuzuwenden. Mal bewusst auch die anderen Zugänge herauszufinden, wie Gott da auch durch mich zu mir redet. Also nicht nur meine persönlichen Lieblingsbücher, sondern darüber hinaus auch mal andere Formen anzuwenden. Und dennoch, obwohl wir festgestellt haben, wie Gottes Wort wirklich fürs Leben geschrieben worden ist, sind immer wieder auch Vorbehalte festzustellen, die Menschen haben und sich dann einfach diesen Qualitäten gar nicht mehr so aussetzen. Nicht nur, weil man die Bibel vielleicht langweilig finden könnte. Ja, es sind halt schon seit 2000 Jahren dieselben Bücher. Da kommt ja nichts Neues dazu mehr. Man weiß ja letztlich, wie der Kampf zwischen David und Goliath ausgegangen ist. Es ist nicht mehr so überraschend. Manche tun sich vielleicht auch mit der alten Sprache etwas schwer. Wobei es natürlich auch neuere Übersetzungen gibt, die das beheben können. Aber es können auch durchaus sehr begründete Vorbehalte sein, die davon abhalten, der Bibel im persönlichen Leben mehr Gewicht zu geben oder ihrer Botschaft Glauben zu schenken. Zum Beispiel, so ein begründeter Vorbehalt könnte sein, ich gehe mit der Voraussetzung an die Bibel heran, die sagt, es muss alles wissenschaftlich belegbar sein. Es kann daraufhin keine Wunder geben. Es ist meine Vorbedingung. Es kann keine Wunder geben. Übernatürliche Phänomene sind auszuschließen, eben weil sie wissenschaftlich nicht erklärbar sind. Es kann keinen intelligenten Gott geben, weil wir in einem geschlossenen System leben auf dieser Erde. Da greift keiner von außen irgendwo in das Getriebe ein. Deswegen, weil ich diese Voraussetzungen mitbringe, deswegen ist die Bibel nicht glaubwürdig, eben weil sie von solchen übernatürlichen Phänomenen offen schreibt. Da werden Wunder beschrieben. Aber wenn ich die von vornherein ausschließe, dann kann ich nicht an die Bibel glauben. Die Bibel widerspricht halt diesen Vorstellungen und schreibt dann ganz offen auch über einmalige Phänomene, die es nur ein einziges Mal gab und seither nie mehr vorgekommen sind und trotzdem so geschehen sind. Aber sie können deswegen wissenschaftlich nicht gefasst werden, weil sie einmalig sind. Und Wissenschaft lebt von der Wiederholbarkeit eines bestimmten Ereignisses. Meine Frage gegen diesen Vorbehalt ist einfach die, greift diese Voraussetzung, diese Annahme tatsächlich in der Beschreibung des Lebens nicht etwas zu kurz? Kann ich von vornherein ausschließen, dass es das nicht geben kann, nur weil es nicht wiederholbar ist? Weil es nach wissenschaftlichen Kriterien nicht erklärbar ist. Darf ich das von vornherein ausklammern? Muss dann ein Mensch nicht konsequenterweise sein ganzes Leben auf das reduzieren, was wiederholbar und erklärbar ist? Da wird's gefährlich. Da fällt auf einmal ganz viel raus. Eine vernünftige Betrachtung der Geschichte muss einfach immer, zu jeder Zeit, mit der Einmaligkeit eines bestimmten Ereignisses rechnen. Der Erlanger Historiker Edelbert Staufer hat es mal geschrieben. Es ist ein ehrlicher Historiker, finde ich richtig gut. Er sagt Folgendes, ich zitiere ihn. Was tun wir als Historiker, wenn wir Überraschungen erleben, die allen unseren Erwartungen, vielleicht allen unseren Überzeugungen und sogar dem gesamten Wahrheitsverständnis unserer Zeit zuwiderlaufen? Wir sagen, wie es ein großer Historiker in solchen Fällen zu sagen pflegte, es ist gewiss möglich. Und warum auch nicht? Für einen Historiker ist nichts unmöglich. Das gefällt mir, das ist ehrlich, weil er den einmaligen Ereignissen, die in der Bibel beschrieben werden, durchaus Raum gibt als Historiker. Ich habe auch den Eindruck, dass in den weitaus meisten Fällen die Botschaft der Bibel nicht deswegen abgelehnt wird, weil sie unglaubwürdig wäre, sondern weil der betreffende Mensch nicht glauben will. Das Problem ist also meistens nicht der Verstand, sondern der Wille. Menschen scheuen sich bis heute davor, die Bibel als wahr anzuerkennen, weil sie dann tatsächlich auch umfassende Konsequenzen hätte auf mein Leben. Dann wäre nämlich nicht nur das Buch als Buch wahr, ja, also was hier drin steht, die Worte wahr und richtig, sondern dann hätten die tatsächlich für mich heute im 21. Jahrhundert ja Konsequenzen. Dann müsste ich mein Verhalten ja anpassen. Dann müsste ich meine Werte ja anpassen. Dann hätte dieses Buch ja für mich heute tatsächlich ganz grundlegende Bedeutung. Nicht nur als Wahrheit, sondern als Richtschnur für mein Leben. Und da klinken sich tatsächlich heutzutage viele aus, weil sie eben nicht die Bereitschaft mitbringen, die Bibel in ihrem Leben so nah an sich ranzulassen, dass sie sich selber korrigieren lassen, dass sie selber sich diesem Wort unterordnen. Wer möchte sich schon in sein Leben hineinreden lassen? Und das von Worten, die in den besten Fällen nun knapp 2000 Jahre alt sind. Wer möchte akzeptieren, dass ein anderer, dass Jesus, der vor 2000 Jahren gelebt hat, etwas besser weiß als der Mensch selber? Dass Jesus mein Leben besser kennt, als ich mein eigenes Leben kenne? Dabei könnte das Lesen der Bibel doch gerade in solchen Situationen, wenn es mich herausfordert, etwas zu tun, ein entscheidender Schritt nach vorne sein, der jetzt dran ist. Denn in der Bibel begegne ich keinem Geringeren als Gott selber, der das Leben erdacht und dann letztlich auch gemacht hat. Ich glaube, es kann einfach nicht argumentiert werden, die Bibel sei nur eine menschliche Erfindung, ein Märchenbuch ohne historischen Wert. Denn mit diesem Argument, dann müsste man ehrlicherweise auch Alexander den Großen ablehnen. Weil von Alexander dem Großen ebenfalls kein einziges schriftliches Wort erhalten ist. Man müsste auch Kaiser Augustus ablehnen, Octavian in der römischen Geschichte, weil auch kein einziges Wort aus seiner Feder hinterlassen wurde. Ebenso wenig wie von dem alten Frankenkaiser Karl dem Großen. Auch dem dürfte es dann nicht gegeben haben. Aber ich kenne keinen unserer Zeit, der an diesen großen Gestalten der Geschichte zweifeln würde. Es ist inkonsequent. Deswegen habe ich vollstes Vertrauen in die geschichtliche Genauigkeit der biblischen Berichte. Denn in der Bibel haben in aller Regel Augenzeugen das aufgeschrieben, was sie beobachten konnten, was sie selber mit eigenen Ohren hören konnten. Und das zu einer Zeit, in der es ebenfalls noch andere Augenzeugen gegeben hat. Wenn sie was falsch aufgeschrieben hätten, hätte es zu derselben Zeit sofort widerlegt werden können. Da hätte es sofort einen Prozess geben können, wo die Berichte angezweifelt worden sind. Aber es gab nie einen solchen Prozess. Weil es nicht zu leugnen war, die haben tatsächlich das Richtige aufgeschrieben. Ein anderer Vorbehalt. Ich halte es für generell sehr schwer, mit einer naturwissenschaftlichen Brille an die Bibel heranzugehen, um die Glaubwürdigkeit bestätigt zu finden. Also nach dem Motto, die Bibel muss sich in allen Fragen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen unterordnen. Und nur dann, wenn die Naturwissenschaft eine biblische Aussage bestätigt, dann ist sie auch wahr. Halte ich für äußerst schwierig, ich halte es sogar für überhaupt nicht fair. Denn genau zu diesem Zweck ist die Bibel ja gar nicht geschrieben worden, um naturwissenschaftliche Erklärungen abzugeben über bestimmte Phänomene. Dazu ist sie einfach nicht gemacht worden, um irgendwelche Ereignisse wissenschaftlich dann beweisen zu können. Das Leben kann einfach in vielen Bereichen nicht wissenschaftlich erklärt werden. Und trotzdem gehören diese Bereiche zum Leben dazu. Zum Beispiel Liebe. Ich kann Liebe wissenschaftlich einfach nicht vollständig erklären. Ich kann was mit Hormonen schreiben. Aber Liebe ist doch mehr als nur mein Hormonhaushalt. Ich kann Liebe einfach nicht nach naturwissenschaftlichen Kriterien beschreiben. Liebe ist so unwissenschaftlich, manchmal sogar unlogisch. Wer jemals verliebt war, weiß, wovon ich rede. Es läuft so quer. Und dennoch, auch wenn es so unwissenschaftlich ist wie nur was, ist Liebe wohl das Schönste, was es auf dieser Welt gibt. Es ist immer so, bei allem in unserem Leben, ich muss die richtige Methode finden, um den Wert eines bestimmten Ereignisses oder Gegenstands erfassen zu können. Mit der falschen Methode komme ich auf ein falsches Ergebnis. Mit der Naturwissenschaft werde ich mich nie verlieben wollen, weil sie eben unlogisch ist. Aber ich möchte nicht auf Liebe verzichten, auch wenn es nicht wissenschaftlich ist. Ja? Genauso ist es auch mit der Bibel. Ich brauche die richtige Methode. Wenn ich die falsche Methode habe, komme ich zu falschen Ergebnissen. Es wäre nicht fair zu behaupten, der aktuellste, neueste James-Bond-Film Skyfall ist ein absoluter Schrottfilm. Ich habe den Film gekauft als DVD, ich habe ihn mehrfach probiert, mal mit Tomatensalat, mal mit Schnitzel, mal mit einer kräftigen Gemüsebrühe, aber die Scheibe wird einfach nicht weich. Ich kann sie nicht mal gescheit zerkauen. Okay. Falsche Methode, oder? Ich glaube, mit unseren Geschmackssensoren ist Daniel Craig einfach nur begrenzt genießbar. Was ist denn die richtige Methode? Was ist der Charakter der Bibel? Ich muss es wissen, um den Wert der Bibel erkennen zu können. Die Bibel ist in ihrem Charakter kein nüchternes Gesetzbuch, auch kein trockenes Lehrbuch, auch kein Lexikon, das nur noch Fakten aneinanderreiht. Die Bibel ist vielmehr von ihrer ersten Seite bis zu ihrem allerletzten Abschnitt, ich möchte es mal vergleichen, ein Liebesbrief. Ein Brief, den Gott an uns Menschen geschrieben hat. Noch persönlicher. Ein Brief, der an mich persönlich gerichtet ist. Gott möchte mir begegnen in der Bibel. Das ist der Charakter. Gottes Liebesbrief für mein Leben. Es geht also beim Lesen der Bibel nicht um naturwissenschaftliche Erkenntnisse oder bestimmte geschichtliche Fakten. Es geht beim Lesen der Bibel um eine persönliche Beziehung. Gott beschreibt sehr deutlich an vielen Seiten der Bibel, wir können wieder Reihe nach aufblättern, wie sich Gott das mit den Menschen gedacht hat, als er sie geschaffen hat. Und dann schildert er auch sehr deutlich, ganz am Anfang und immer wieder zwischendrin eingestreut, er beschreibt sehr deutlich, was das für ein Debakel war, als die Menschen sich von Gott abgewendet haben, bewusst den Anweisungen Gottes widersprochen haben, einen anderen Weg eingeschlagen haben und Gott ablehnten. Wie die Beziehung zerstört wurde. Und dann verwendet Gott sehr viel Raum in seinem Liebesbrief, um mir deutlich zu machen, dass ich ihm als Mensch trotzdem wichtig bin. Dass er nicht auf mich verzichten möchte in seiner Geschichte mit dieser ganzen Menschheit. Dass ich ihm viel bedeute. Dass er mich liebt. Obwohl ich auch einer von denen war, die ihn aufs Abstellgleis gestellt haben. Die ohne ihn leben wollten. Dennoch liebt er mich. Es gibt keinen einzigen Menschen, der Gott gleichgültig wäre. Und das bringt Gott zum Ausdruck, als er in der Bibel von seinem großen Rettungsplan schreibt. Wie die Möglichkeit eröffnet wird, wieder neu eine Beziehung zu Gott bekommen zu können. Wie er Jesus, seinen einzigen Sohn, den er hat, auf diese Erde schickt, mit dieser einen Mission, dass die Menschen wieder eine Beziehung zu Gott bekommen können, was es ihn gekostet hat, um mich in sein Herz zu ziehen. Das steht in der Bibel. Das ist der Charakter. Gott schreibt mir einen Brief, um mich abzuholen an der Stelle, an der ich mich gerade befinde. Und so wartet nun Gott bei jedem einzelnen Menschen auf eine Antwort. Gott wartet nicht auf ein bestimmtes Verhaltensmuster, sondern er wartet auf mich. Ich bin aufgefordert, auf diesen Brief zu reagieren. Und das führte mich persönlich dazu, dass ich schon vor vielen Jahren angefangen habe, mit diesen beiden Fragen die Bibel zu lesen, suchend. Ich suche Jesus darin. Auch in alttestamentlichen Texten. Und ich suche mich darin. Weil es der Bibel um eine Beziehung geht. Ich will Jesus finden. Und ich will mich finden. Ich lese die Bibel nicht, weil ich keine Zeitung hätte. Ich lese sie auch nicht, weil man das halt so macht als Christ. Ja? Ich lese sie auch nicht, weil ich wieder Stoff brauche für eine neue Predigt, sondern ich lese die Bibel, weil es nichts Besseres gibt auf dieser Welt. So wird es auch verständlich, warum zu einer Vitalität des christlichen Lebens, zu einer Vitalität einer Gemeinde unbedingt dazugehört, dass dieses Wort im Zentrum steht, des Gemeindelebens, meines persönlichen Lebens als Christ. Es ist geradezu entscheidend für meine Vitalität als Christ, dass ich Gottes Wort ausgesetzt bin mein Leben lang. Ich finde eben nirgendwo sonst, außer in der Bibel, so deutlich formuliert, dass ich geliebt bin. Nur in der Bibel entdecke ich, was Jesus bereit war für mich zu bezahlen. Und das, obwohl ich ihm nichts zu bieten habe. Obwohl ich ihm nichts aufweisen könnte, hat er sich freiwillig geopfert, damit ich einmal bei ihm im Himmel sein kann. Wenn mich jemand so sehr liebt, dass er bereit war, alles für mich zu geben, dann will ich den kennenlernen. Ich will wissen, wer da ist, was ihn bewegt. Ich will wissen, wie er über mich denkt. Ich will seinen Charakter kennenlernen. Ich will seine Art rausfinden können. Ich will wissen, was der von mir möchte. Ich will wissen, wie wir die Beziehung gestalten können. Ich will Ich will herausfinden, welche Werte für ihn wichtig sind. Und ich will die in mein Leben integrieren, weil mir diese Beziehung über alles geht. Ich will wissen, wie der über meine Umgebung denkt, über die Umwelt denkt, über die Natur denkt und was er da von mir haben möchte. Wenn mich jemand so sehr liebt, dann kann ich ihm nicht gleichgültig sein und dann kann er mir auch nicht gleichgültig sein. Diese Liebe treibt zu der Beziehung mit diesem Menschen, treibt zu der Beziehung mit Gott. Und die Bibel ist dieser Liebesbrief Gottes an mich. Sicher fällt es an manchen Stellen bestimmt schwerer zu verstehen, was damit gemeint war. Und uns bleibt der Sinn von manchen Stellen verschlossen, manchmal unser Leben lang. Aber das eine weiß ich, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Was für die Beziehung zwischen Jesus und mir von Bedeutung ist, das verstehe ich in jedem Fall. Und was ich nicht verstehe, das braucht auch nicht von Bedeutung sein. Dann betrifft es den Herrn XY, mein Nachbar meinetwegen. Ist doch okay. Was für meine Beziehung mit Jesus wichtig ist, das verstehe ich in jedem Fall. Und das reicht für Kinder im Kindergottesdienst, für die kleinen Käfer reicht es aus. Was die jetzt von Jesus verstehen können, das reicht, um Jesus lieben zu können. Und das reicht bis ins Sterbebett. Was ich dort noch verstehen kann, das reicht, um Jesus lieben zu können. Auch wenn mein Verstand weg sein sollte, was ich jetzt an Jesus habe, das reicht. In jedem Fall. Weil Jesus diese Beziehung wichtig ist. Und deswegen begegnet er mir in meinem ganz persönlichen Leben. Und da kriegt er dieses Wunder hin, dass unsere Beziehung vertieft wird und erhalten bleibt. Und je mehr ich in der Bibel lese von Jesus und ihn finde und mich persönlich finde, desto mehr kann ich sagen, Jesus, ja, ich liebe dich auch. Jesus, du weißt schon, dass ich mich darauf freue, dich nicht nur zu lesen, sondern dich mal zu sehen, von dir in Empfang genommen zu werden, umarmt zu werden. Danke schon für das, was du mir jetzt von dir vorstellst. Und danke für die noch größere Aussicht, die vor mir liegt. Für die absolute Vertiefung der Beziehung, wenn ich mal bei dir sein kann. Danke allein schon jetzt für diesen Vorgeschmack des Himmels. Aber danke für die Zukunft. Für das, was noch vor mir liegt, wo du mir dann so ganz persönlich, hörbar sagst, wie sehr du mich liebst. Lass uns beten. Jesus Christus, es ist dein riesiges Vorrecht, dass wir die Bibel haben können und in unserer Sprache lesen können. Und danke, dass wir sie in unserer Muttersprache haben können, in der Sprache unseres Herzens. Und ich danke dir für die Vielfalt, die in deinem Wort zum Ausdruck kommt, mit der du uns in unser Leben hinein ansprechen möchtest, um uns auf jeder Seite deutlich zu machen, wer du bist und wo du uns findest, wer wir sind in deinen Augen. Lass dein Wort in unserem Leben reichen Einfluss haben, dass es uns tatsächlich auch so geht, wie mit unserer Lieblingsspeise, dass wir es kaum erwarten können, dass es mal wieder Spaghetti Bolognese gibt. Dass wir dein Wort nehmen können für unser Leben. Lass es uns immer wichtiger werden, lebendig bleiben und dabei unser Leben immer wieder neu lebendig machen. Und auch unser Gemeindeleben, Jesus, dass dein Wort nicht nur alibihaft in den Gottesdiensten vorkommt oder in den Hauskreisen oder in den Veranstaltungen, sondern dass dein Wort tatsächlich im Zentrum steht unserer ganzen Gemeindearbeit. Dass wir von deinem Wort her Leben empfangen und so als ganze Gemeinde lebendig bleiben im Wissen, was du von uns haben möchtest und wer du für uns bist. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dieses Wort immer wieder neu aufzunehmen und dann auch unseren Mitmenschen so weitergeben zu können, dass sie sich selber auch drin wiederfinden können. Gib uns Weisheit dafür, das zu übersetzen für unsere Mitmenschen, für unsere Zeit. Ich möchte dich bitten auch für die Bibelübersetzer, die in vielen Ländern dieser Erde noch verteilt sind und bemüht sind, auch noch weitere Sprachen und Dialekte zu erreichen mit deinem Wort. Gib ihnen Weisheit und Gelingen, wenn sie versuchen, es richtig und bestmöglich in diese Sprache oder den Dialekt hinein zu übersetzen. Lass es ihnen gut gelingen. Und ich danke dir dafür, dass du uns begleitest, auch in dieser Woche. Und wenn wir jetzt so ganz persönlich das ausprobieren wollen, in der Woche Bibel zu lesen, dann möchte ich dich bitten, dass du uns begegnest und wir uns persönlich überzeugen können davon, wie sehr du uns liebst. Amen.
Als Antwort auf die Predigt, lasst uns zum Liederbuch gehen.